Willkommen zu einer neuen Folge Therapie und Praxis. Heute zu meinem möglicherweise Lieblingsthema, Gruppentherapie. Ich arbeite sehr gerne als Gruppentherapeut und bin auch als Dozent zu diesem Thema an verschiedenen Ausbildungsinstituten tätig, neben meiner Arbeit in einer Praxis, wo sehr viel Gruppentherapie angeboten wird. Und so kommt es heute zu der Folge. Ich berichte also quasi aus meinem Arbeitsalltag und Joachim hat auch Erfahrung mit Gruppen und steht mir dabei, um meine Gedanken dabei etwas zu sortieren, gute Beispiele einzubringen und diese Folge zu begleiten.
Ja, besonders spannend vielleicht auch, weil viele im Rahmen der Ausbildung in den Kliniken Gruppen anbieten. So hatte ich es auch auf dem Schirm. Und danach habe ich nicht mehr dran gedacht, vielleicht nochmal Gruppentherapie auch ambulant anzubieten. Und bin da über Christophs Expertise ganz begeistert, um da auch Input zu bekommen, wie das auch im ambulanten Setting einfach fortgesetzt werden kann und was da eine gute Möglichkeit und Herangehensweise ist. Da schauen wir uns nämlich eine spezifische, nämlich die themenoffene Gruppe an. Da gehen wir gleich noch im Detail drauf ein.
Sollte man wissen, und selber in der Weiterbildung sind zum Psychotherapeuten, wissen das schon, dass da in dieser Weiterbildung ganz überwiegend Therapie im Einzelsetting stattfindet. Also da ist der Therapeut, Therapeutin mit dem Menschen, der Therapie macht, in einem Raum. Sehr gelegentlich kommt vielleicht mal ein Angehöriger dazu, ein Ehepartner. Und das war's dann. Und das ist 95% von dem, was da passiert. Und Gruppen kennt man dann im praktischen Jahr in der Klinik, dass man eine Psychoedukationsgruppe macht, Depressionsgruppe, vielleicht 5, 6, 7 Einheiten vorbereitet oder zu dem Thema der jeweiligen Station. Das ist dann so der Stand, wo die allermeisten Leute Gruppen kennenlernen. Und ich habe den Eindruck, dann endet es auch für viele danach mit der Approbation. Und es geht dann überwiegend im Einzel weiter. Und das finde ich sehr schade, weil ich durch vielleicht glücklichen Zufall da weitergemacht habe. Ich habe eben vor der Approbation in der Klinik gearbeitet, in einer Suchtklinik, wo das Teil des Behandlungskonzepts war. Da spielt es eine große Rolle in diesen Langzeit-Suchttherapien. Und da den Kontakt zum Gruppensetting bekommen und dann weiter dran geblieben, und deswegen bin ich weiter am Thema dran und habe das unglaublich schätzen gelernt für meine Arbeit, so dass ich jetzt mittlerweile mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen könnte, Therapie ohne auch Sitzung in der Gruppe zu machen. Also würde mir jetzt sehr beschwerlich vorkommen, so rum. Ne? Ich habe alle meine Patienten auch in Gruppen und habe den Eindruck, das läuft besser. Da kommt für die Patienten mehr rum. Es ist auch für uns Therapeuten abwechslungsreicher, sodass ich es jetzt als großen Verlust und Rückschritt empfinden würde für meine Arbeit, wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund das nicht mehr machen könnte.
Vielleicht kannst du ja ein bisschen was dazu erzählen, in welchem Setting du gerade arbeitest, damit wir da eine Idee von bekommen.
Ja, ich arbeite in einer Praxis, die relativ groß ist. Es sind 8 oder 9 Therapeutinnen, nicht alle mit einer vollen Stelle, aber so viele Köpfe sind wir. Und bei uns wird komplett Gruppentherapie gemacht und Einzeltherapie. Also mit komplett Gruppe meine ich, dass es eigentlich keine Behandlung gibt bei uns in der Praxis, die nicht auch in Teilen in der Gruppe stattfindet. Was das jeweils bedeutet, kann für den Einzelfall unterschiedlich sein, ob das soziale Kompetenztrainings sind oder eine Trauergruppe oder noch ganz andere Angebote. Das gucken wir von Fall zu Fall. Aber wir alle, die in der Praxis arbeiten, haben die Gruppenzulassung und nutzen die auch fleißig im Alltag. Das ist ein Praxiskonzept, was der Praxisinhaber aufgebaut hat und wir alle da das mit groß haben werden lassen. Und das funktioniert mit dem nötigen Organisationsaufwand, den das hier und da bedeutet, funktioniert das gut und ich glaube mit sehr großem Gewinn für die Praxis, also für die Patienten. Ja, typische Vorbehalte, die natürlich da begegnen auf Patientenseite, die gibt's bestimmt. Ne? Nicht alle davon kriege ich mit, weil wir von Anfang an auf der Website schon und auch im Sekretariat, wenn Leute kontaktieren, deutlich machen, dass es bei uns eben nur geht, wenn auch Gruppenbereitschaft da ist. Das ist nicht alles, was es gibt, aber eben auch Gruppe. Und da gibt's natürlich Patienten, die dann abdrehen, das nicht machen möchten, sich nicht vorstellen können und die eigentlich nicht kennen. Deswegen kenne ich deren Bedenken natürlich nicht, weil ich die nie zu Gesicht bekomme oder nicht mal ins Telefon bekomme. Man kann sich vorstellen, was da vielleicht Ängste, Bedenken sind. Joachim, woran würdest du erst einmal denken, so wenn man jetzt als Patient ja erst einmal das nicht erstmal auf dem Schirm hat, denke ich, ne? Therapie aus Film und Fernsehen und Erzählungen, wie man sie kennt, findet im Einzel statt. Und dann hört man, ah, jetzt wollen wir Therapie in der Gruppe machen. Bedenken, die du dir vorstellen kannst.
Ja, schon spannend. Ich glaube sicherlich dieses alte Bild, was viele haben, dass es eben in so einem Zweier-Setting stattfindet. Ne? Ich habe auch ab und zu noch welche, die sagen, da liegt dann einer auf der Couch oder ich in dem Fall, also der Patient oder die Patientin und der Therapeut sitzt daneben. Also das sind vielleicht so Vorstellungen. Und der andere große Punkt, glaube ich, ist ja so eine Schamkomponente. Also die Menschen wollen sich da öffnen, über ihre Schwierigkeiten sprechen und ja, finde das, glaube ich, schon schwer genug, erstmal in der eigenen Wahrnehmung das einer Person zu erzählen und das dann gleich vor einer Gruppe von 8 Leuten zu erzählen. Ist, glaube ich, auch nochmal so eine Hürde. Ja, und vielleicht aber auch so die Idee, da wird vielleicht nicht individuell auf mich eingegangen. Ne? Ja. Wenn man da ein Programm für alle macht, dann geht es ja vielleicht auch an meinen Bedürfnissen vorbei, könnte ich mir noch vorstellen. Da wirst du uns ja, glaube ich, mit dem Konzept, wie du es fährst, diese Sorgen auf jeden Fall nehmen können.
Ja.
Es bleibt nicht dabei, oder? Also wenn ich so höre, was deine Patienten erzählen, die sind schon zufrieden dann, ne? Wenn sie erstmal drin sind.
Ja, ich denke auch. Also die Erfahrung mache ich dir. Mein Blick auf die Therapie ist natürlich subjektiv aus meiner Sicht und wir Therapeuten unterliegen allen gleichen Beurteilungsfehlern und selbstwertdienlichen Verzerrungen wie jeder andere Mensch. Ne? Aber ich glaube schon, dass das gut funktioniert. Das sind die Rückmeldungen, die ich regelmäßig erhalte. Ja, das sind die Sorgen der Patienten und so zielt diese Folge darauf ab, sowohl möglichen Betroffenen, die das hören, was ja nicht so ganz so die Zielgruppe des Podcasts ist, aber denen Ängste und Sorgen zu nehmen, aber auch eben Therapeutinnen Ängste und Sorgen zu nehmen, Gruppen überhaupt anzubieten. Also das, da scheuen einige vor zurück und auf beide Bedenken hoffen wir einzugehen mit dieser Folge. Es wird noch genauer im Verlauf klar, aber die Sorgen der Patienten sind natürlich in dem Sinne berechtigt, dass wenn eine Gruppe schlecht geleitet wird, dass es zu beschämenden Situationen kommen kann und das ist dann wahrscheinlich schlimmer, als wenn das im Einzel passiert, behaupte ich jetzt einmal, ne, vor mehreren Leuten bloßgestellt zu werden, Druck zu erleben, Dinge einzubringen und dergleichen. Das stelle ich mir auch schwieriger vor einer größeren Gruppe, als wenn man jetzt, ich sage mal, in Anführungszeichen nur durch eine Person erlebt. Und das sind Dinge, die bei einer guten Gruppenleitung nicht passieren, die nicht nötig sind, die einfach zu vermeiden sind und wo dennoch sehr gute Arbeit passieren kann. Ne? Also, dass man ohne Druck zur Beteiligung, ohne Aufforderungen und dergleichen, ne, Leute dazu einlädt, sich zu beteiligen, ne, und dass das auf eine Weise passiert, die gut funktioniert. Ne? Das möchte ich hier vermitteln in der Folge. Und so gehen wir dann in unserem Praxiskonzept eben auch drauf ein. Ne? Also es fängt bei uns direkt an mit Gruppe, mit einer Einführungsgruppe, die 8 Sitzungen umfasst, wo von Anfang an auch klar gesagt wird, es muss sich niemand beteiligen. Also es ist vollkommen okay, wenn man diese 8 Sitzungen besucht nach der Probatorik und diagnostischen Eingangsphase und sich gar nicht beteiligt. Man kommt, hört sich unsere Inhalte an, die psychoedukativen Inhalte, macht die Übungen, die wir vorschlagen, also ein Selbstfürsorgeprojekt umzusetzen, eine Situationsanalyse zu schreiben, ein gewisses Stimmungs- oder sonstiges Symptommonitoring einmal für eine Woche oder längere Zeit umzusetzen, also diese Übungen zu machen und sich nicht zu beteiligen. Ne? Da darf man sich schützen, darf man gucken, man darf vorsichtig sein, zurückhaltend sein und keiner schimpft und das ist eine gute Erfahrung am Anfang, so dass ganz überwiegend dann unsere Erfahrung ist, dass auch Menschen, die eher so ein bisschen wackelig sind, was Gruppe angeht, die sagen, na gut, ich finde nirgendwo anders einen Platz, dann nehme ich erstmal diesen an, in der Regel nach diesen 8 Sitzungen deutlich angetaner sind vom Therapie in der Gruppe und dann der weitere Weg auch viel problemloser ist. Also dass da Vorbehalte ganz massiv abgebaut werden, dadurch, dass man eben ganz konkret die Erfahrung ermöglicht, wie man Gruppe machen kann und man ein gutes Rüstzeug hat für die weitere Therapie. Die will ich kurz skizzieren, wie es weitergeht bei uns in der Praxis. Dann geht es eben weiter mit ein paar Einzelgesprächen, wo man den möglichen Einzeltherapeutin kennenlernt und wenn das gut passt, dann eben auch länger zusammenarbeitet. Das können dann 30, 40 Sitzungen sein, je nachdem, wie es so gebraucht wird. Also dass vielleicht so die Hälfte des Kontingents im Einzel stattfindet und die andere Hälfte in Gruppen. Das weiß man natürlich erst im Rückblick dann, wie es dann geendet ist. Und 2 weitere Bausteine gibt's, eben themenoffene Gruppen, auf die wir noch eingehen werden, wie man die gestalten kann, wie das günstig läuft, wo es eben dem Namen nach themenoffen ist. Es ist eben nicht definiert, worum es vor vorher geht. Es gibt auch kein zeitliches Ablaufdatum, dass jetzt genau klar ist, wir treffen uns noch dieses Jahr oder 15 Mal oder so. So ist das nicht, ne? Sondern die haben einen regelmäßigen Termin. Leute kommen rein, wenn ein Platz frei wird, und irgendwann scheiden sie aus, weil sie umziehen, weil sie remittiert sind, also gesund geworden sind, oder weil sie in die Klinik gehen oder was auch immer so passiert. Und dann rutscht jemand wieder neu nach, ne? Und man kommt so lange, wie es sinnvoll ist, wie man Kontingent hat, wie man Zeit hat. Und das kann dann ein halbes Jahr sein, das können aber auch über 2,5 Jahre sein. Ich hatte jetzt eine Patientin, die eine volle Langzeittherapie komplett in der Gruppe gemacht hat. Und das sind 80 Sitzungen, da kann man schon eine Weile kommen, wenn man noch Urlaubszeiten dazu rechnet, können das 2,5 Jahre sein. Und so lange war sie dabei. Das ist jetzt sicherlich ein Extremwert, aber geht auch. Also das ist themenoffen. Und dazu gibt es bei uns Seminare, nennen wir die. Man kann sie indikative Gruppen nennen oder wie auch immer. Das sind Gruppen, wo klar ist, es geht ums Thema Selbstwert oder ums Thema soziale Kompetenz, Forderungen und Wünsche äußern, soziale Kompetenz, andere Aspekte, Trauergruppe haben wir und so weiter. Also das ist eine lange Liste von Dingen, die man da belegen kann, die irgendwo zwischen 3 und 8 Sitzungen angesetzt sind. Und da ist dann eben klar, es geht um Aufschieben, 6 Termine, alle anderen, die hier sind, haben auch ein Thema Aufschieben. 2 kenne ich vielleicht vom Einführungsseminar oder aus meiner themenoffenen Gruppe, die anderen 4 nicht. Und wir arbeiten nach einem strukturierten Programm an einem Projekt, das wir aufschieben. So, ne? Und dann ist es klar, darum geht's. Und nach der Anzahl der Sitzungen geht man wieder auseinander. Also das ist das, was wir Seminare nennen. Und so kann man dann eine unterschiedliche Mischung erleben von Patienten, die ganz viel in der Gruppe machen, wie die Patientin, die ich gerade geschildert habe, wenig Seminare, wenig Einzelsitzungen in Anspruch nehmen, oder jemand, der nicht in eine offene Gruppe kommt, weil es terminlich irgendwie nicht geht oder andere Hindernisse gibt, aber der sehr viele Seminare belegt, alles rund um Selbstwert, soziale Kompetenz und diese Themen macht und Einzelgespräche dazu. Und dann kann das eine Variante sein, wie man Therapie macht.
Das heißt, unterscheiden kann man erstmal, jetzt bei euch hatte ich es gehört, 2 Arten von psychotherapeutischen Gruppen, also spezifische Gruppen, in denen es um eine spezielle, ja, Störungsklasse geht oder ein bestimmtes Störungsproblem. Mhm. Also soziales, genau, Kompetenztraining, Skillsgruppe und all die anderen, die du gerade genannt hast, ne, wo es eine spezielle Sache gibt. Und das unterscheidet sich aber wesentlich von der themenoffenen Gruppe.
Genau, also die themenoffene Gruppe ist eben so, dass keiner weiß, außer die, die sich eben entschließen, ein Thema einzubringen, worum es an dem Abend geht. Also ich weiß das nicht als Therapeut. Manchmal habe ich eine gute Ahnung vorher, dass ich weiß, Frau X oder Herr Y möchten diese Woche das und das einbringen. Ob die das jetzt machen, weiß ich natürlich nicht. Ne? Und so gucken wir uns gleich immer so einen Ablauf so einer themenoffenen Sitzung an, wie das typischerweise abläuft. Also von der Struktur inhaltlich ist das sehr frei. Da kann es um alle Themen gehen, aus dem weiten Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen, aus dem Bereich der interpersonellen Konflikte, also Entscheidungsprobleme, Selbstwertprobleme, auch um ein spezielles Symptom, dass man noch einmal genau schaut, was passiert bei einer Panikattacke, wie hängen Körpergewicht, Selbstwert zusammen, dass man es nochmal genauer ranzoomt an ein spezielles Thema, weil das von Interesse für manche Teilnehmer ist und dergleichen. Das ist ziemlich offen, was da nominiert wird als Thema, und typischerweise wird man 1 bis 2 Themennominierungen pro Sitzung schaffen, die bei uns 100 Minuten sind. Ja, und am Anfang gibt es eine Update-Runde, wo das ist so der Teil, der davor kommt. Und das kann eben alles sein, ne? Das ist eine große Überraschung, und ich denke auch, dass hier Vorbehalte dann sind von Therapeuten, die überlegen, will ich Gruppe anbieten, na, was kommt denn da, werde ich dem allen gerecht, wird das viel zu heavy für mich oder die anderen, die im Raum sind. Da sind sicherlich große Vorbehalte, dass da Themen kommen, mit denen man gar nichts anfangen kann, die einen voll überfordern.
Ich wollte es gerade sagen, also wenn ich mir vorstelle, erste Gruppe, die ich gemacht habe, eine Depressionsgruppe oder eben eine Gruppe für depressive Patienten, sehr strukturiert. Es gab Stunde 1 bis 8 und es wurde ganz fest, wusste ich, ja, schön vorbereitet in meinem Skript, was passiert. Jetzt denke ich mir natürlich, oh je, da machst du eine Gruppe und du weißt nicht, was kommt. Da muss man ja alles können eigentlich, ja.
Ja, möchte man meinen, ne, dass das so ist. Tatsächlich muss man dazu ja wissen, dass man zumindest da, wo ich arbeite, aber auch wenn man nach einem themenoffenen Konzept in der Suchtklinik zum Beispiel arbeitet oder woanders, die Patienten ja schon ein Stück weit kennt. Also, dass dann ganz große, völlige Überraschungen kommen, glaube ich nicht. Ich weiß, welche Diagnosen vorliegen. Ich kenne die Patienten. Ne? Das ist erstmal ein Schutz vor diesen totalen Überraschungen. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass in der Einzel das passieren kann, ne? Dass Themen kommen, von denen ich noch nie gehört habe, dass plötzlich etwas ganz Neues angesprochen wird, wo ich erstmal nicht weiß, was tun. Davor ist man ja auch in der Einzel nicht gefeit. Und in aller Regel habe ich so den Eindruck, dass das bei den Patienten gut ankommt, wenn man auch zum Beispiel zu einem gewissen Thema sagt, boah, da kenne ich mich jetzt gerade noch nicht mit aus. Ne? Also wenn man sagt, das Thema Stottern, jemand leidet an Stottern, wie, warum stottere ich? Wenn man dann sagt, boah, da habe ich noch nie mich mit befasst, ich mache mich aber mal schlau. Ne? Das sind vielleicht ja auch Themen, die nicht einer akuten Antwort bedürfen. Ne? Dann kann man sagen, ja, dann lernen wir gemeinsam, ne? Wie, warum stottert ein Mensch und was macht das mit dem Selbstbild und mit was hat das zu tun, wenn man sich unter Druck setzt, wie wirkt das auf Stottern? Und dann ist das eher kein Problem, wenn man das 2-3 Wochen später macht und sich bis dahin einliest. Was du vielleicht auch meintest, ist, dass plötzlich interaktionell sehr schwierige Situationen auftreten, denen man vielleicht nicht gerecht wird.
Ne? Ja, das wäre noch so eine zweite Sorge. Also erstmal könnte alles passieren. Mhm. Und dann, ja, was mache ich, ne, wenn die Patienten vielleicht nichts sagen, ja, wenn die untereinander Konflikte haben. Ja, was ist eine hilfreiche Haltung, wenn ich da kritisiert werde? So etwas in der Art, ja. Und das vor der ganzen Gruppe. Könnte mir schon vorstellen, dass das viel Druck auslöst, wenn ich mir jetzt vorstelle, so eine Gruppe zu machen.
Mhm. Ja, und das sind natürlich Sorgen, die ich auch immer noch ein Stück weit kenne. Ganz frei bin ich da bestimmt nicht von, ne? Aber mit der zunehmenden Erfahrung eigentlich geringer wird, glaube ich. Und ich möchte auch hier in dieser Sendung oder dieser Folge Strategien vermitteln, Techniken vermitteln, wie man da souverän bleiben kann, wie man erkennen kann, worum es wahrscheinlich eigentlich geht. Ne? Und also wenn man zum Beispiel kritisiert wird oder anderen Patienten starke Vorwürfe machen, wie man das schafft, dass die Gruppe beieinander bleibt, dass eine Arbeitshaltung bestehen bleibt, da gucken wir drauf. Nun gibt es eben diese, was wir bei uns in der Praxis Seminare nennen oder indikative Gruppen, die wird jeder kennen, der die Weiterbildung macht zur Psychotherapeutin. Da gibt es ein Riesenfeld von Inhalten, das wird man kennen als Skills-Gruppe, das wird man kennen als Rückfallpräventionsprogramm. Also die Liste dieser Gruppen mit speziellem Inhalt sind ja grenzenlos. Da wird ja viel publiziert. Also da gibt es das Training sozialer Kompetenzen, Rauchentwöhnungsprogramme und. Das sind eben sogenannte indikative Gruppen oder themenspezifische Gruppen. Bei uns in der Praxis relativ wenig diagnosenspezifisch, meistens eher transdiagnostisch. Also ein Thema wie Selbstwert betrifft ja mehrere Diagnosen. Ein Thema wie Trauer betrifft ja, kann ja bei ganz unterschiedlichen Diagnosen ursächlich sein. Ein Thema wie im Aufschieben, ne, kann ja bei allerlei Diagnosen ein belastender Umstand sein. Also das hat sich bei uns bewährt, dass man da eigentlich transdiagnostisch denkt. Und so treffen in der Gruppe auch sehr unterschiedliche Störungsbilder aufeinander. Ja, da möchte ich nicht so sehr drauf eingehen jetzt hier in dem Podcast. Mehr auf die themenoffenen Gruppen. Viel von dem, was ich von Haltung vermitteln will, ist aber sicherlich auch davon interessant. Also wie kriegt man das hin, dass die Gruppe zusammenarbeitet, dass Menschen sich öffnen, dass keine Außenseiter entstehen, keine Lager entstehen, sondern dass fokussiert am Thema gearbeitet wird. Da ist, glaube ich, auch in der Haltung, die ich bei themenoffenen Gruppen wichtig finde, einiges zu holen für diese indikativen Gruppen oder themenspezifischen Gruppen. Aber da kein spezieller Fokus jetzt von uns hier drauf.
Kannst du vielleicht noch kurz sagen, was der Unterschied ist zu Selbsthilfegruppen?
Ja, also Therapie oder am eigenen Wohlergehen arbeiten in der Gruppe macht man ja in verschiedenen Kontexten. Ne? Also es gibt natürlich die Selbsthilfegruppen, die, wenn ich jetzt richtig informiert bin, auch im Suchtbereich erfunden wurden oder entstanden sind und mittlerweile ja für alle möglichen Themen bestehen. Also gerade in großen Städten, wenn man da mal so einen Flyer in die Hand bekommt oder so ein Info vom vielleicht Selbsthilfe-Kontaktstelle der Stadt, da gibt es ja Selbsthilfegruppen zu Themen, von denen man im Leben noch nicht gehört, also spezielle Erkrankungen oder so etwas, ne, wo man sich erstmal informieren muss, okay, was ist diese Erkrankung, da gibt es Selbsthilfegruppen für. Da ist es eben so, dass niemand dabei ist, der in Anspruch nehmen kann, es besser zu wissen oder der eine besondere herausgehobene Rolle hat, ne, oder der das anleitet. Ne. Das sind Leute, die komplett auf Augenhöhe arbeiten, manche schon länger dabei, manche vielleicht ganz frisch in der Auseinandersetzung mit dem Thema der Sucht oder der Essstörung oder so. Ja, und so kann man, glaube ich, auch gut mit dieser Art von Gruppenangebot zusammenarbeiten, wenn es darum geht, dass Leute in Therapie kommen, ne, die es vorher vielleicht nicht sich getraut haben. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Patient im Suchthilfebereich kommt, vermittelt über eine Selbsthilfegruppe, ne, dass da gesagt wird, so mach den Entzug mal bitte nicht in Eigenregie oder wir gucken uns das jetzt seit Jahren an, du kommst da ohne Hilfe nicht mehr raus, ne? Versuch mal hier in die Entwöhnung zu gehen. Da war ich auch. Ich kenne den einen Pfleger noch. Wir gehen mal dahin. Ne? Das sind sicher total wichtige Rollen davon, von Selbsthilfegruppen. Aber es ist eben nicht im engeren Sinne mit therapeutischem Anspruch. Ne? Und so wie die Psychotherapiegruppen. Ne? Das ist viel niederschwelliger.
Jetzt wollen wir hier den Fokus legen auf die themenoffene Gruppe, die du ja auch machst. Themenoffen und offene Gruppe. Vielleicht können wir da noch die Begriffe klären. Themen offene Gruppe meint ja nicht unbedingt das, was offene Gruppe sonst heißt. Also es können ja geschlossene Gruppen sein im Sinne von, es ist ein fester Patientenstamm, die von Termin A bis Termin Z alle ja, teilnehmen und dann ist diese Gruppe zu Ende und dann offene Gruppe, es kann jemand reinkommen, jemand scheidet aus zwischenzeitlich, jemand Neues kommt rein. Das meint oft so wahrscheinlich die offene Gruppe im Gegensatz zur geschlossenen Gruppe. Themenoffene Gruppe meint jetzt etwas ganz Spezielles.
Also, dass das eben von den Inhalten offen ist, ne? Dass offen ist, worüber gesprochen wird, was nominiert wird. Ja, und die Begriffe werden gerne mal durcheinander geworfen oder da herrscht dann ein bisschen Verwirrung vielleicht, ne? Also es bietet sich da an, themenoffen zu sagen, wenn man eben inhaltlich offen meint und von dem Teilnehmerkreis offen, wenn man meint, es rutscht jemand nach, wenn ein Platz frei wird. Ne? Das wird in absolut der meisten Fälle der Fall sein, glaube ich. Ne? Also in Kliniken ja sowieso, weil da neue Patienten aufgenommen werden, welche entlassen werden, kann dann auch zu viel Unruhe führen. Das ist sicherlich ungünstig an der Stelle, wenn dann wochenlang fast die Hälfte der Gruppenzeit mit Begrüßung und Verabschiedung in Anspruch genommen ist. Ne? Das ist im ambulanten Bereich wahrscheinlich nicht so sehr das Problem. Also ich erlebe das so, dass wir immer wieder Wochen und Monate haben, wo die Gruppe beieinander ist und keiner kommt und keiner geht. Und dann, ne? Und dann verändert sich die Gruppe wieder, was auch natürlich so sein muss und auch immer wieder eine Chance ist, dass nochmal was anders wird. Ja, aber in Kliniken wird man natürlich strukturell offen arbeiten. Auch Syrena-Gruppen, also diese Reha-Nachsorge-Gruppen werden in aller Regel so sein. Wir experimentieren jetzt zum ersten Mal in der Praxis mit Konzepten von strukturell geschlossen, dass man mit einer festen Gruppe ein gewisses Thema anfängt und dann sehr lange so versucht zusammenzubleiben. Da werden wir mal gucken, wie das klappt. Also da geht es um ein halbes Jahr, wo schematherapeutisch tief gearbeitet werden soll mit dem ganzen Methodenkoffer. Das wäre dann so der Sonderfall. Das klappt natürlich nur mit recht committeten Patienten und am besten auch zu einer Uhrzeit, wo Leute dann nicht plötzlich doch wieder arbeiten müssen oder so, ne? Oder eine Vorlesung dahin fällt bei Studenten. Ja, das würde aber dann strukturell offen meinen, wenn Leute nachrutschen können oder eben strukturell geschlossen.
Willst du was erzählen dazu, was jetzt vielleicht was die verhaltenstherapeutische Strömung oder wie die Gruppen bei dir aussehen? Es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt ja auch tiefenpsychologisch fundierte Gruppen und aber auch verhaltensorientierte oder verhaltenstherapeutisch orientierte.
Ja. Das unterscheidet sich tatsächlich, glaube ich, relativ stark in dem Sinne, dass also was man erwartet von den Patienten zu tun, damit es besser wird und auch welche Haltung, welche Rolle der Therapeut oder die Therapeutin einnimmt, abgeleitet davon, was man sich vorstellt, was wirkt denn da in der Gruppe. Also ich rate auch immer dazu, aus meiner Erfahrung ist es günstig, das nicht zu vermischen, also dass man als Verhaltenstherapeut dann plötzlich doch wieder sehr gruppendynamisch wird und sich das besonders anschaut. Ich möchte mal die beiden Strömungen vielleicht kurz vorstellen. Also es gibt die große Welt, wo dann psychoanalytische Gruppen sich einordnen, sicherlich auch Gesprächspsychotherapiegruppen so von der Seite her kommen. Interpersonelle Psychotherapie arbeitet auch so, wo es dann eben viel um die Dynamik in der Gruppe geht, die Gruppe als Beziehungsfeld gedacht wird, als Ort, wo sich zwischenmenschliche Konflikte die Teilnehmer sonst im Leben haben, die in Therapie führen, auch dort zeigen, so erwartet man das, und die Auflösung dieser Konflikte oder das Verstehen, das Durcharbeiten dieser Konflikte dann etwas Hilfreiches ist für die Probleme der Menschen außerhalb, so kann man es vielleicht sagen. Also um Einsicht der Beziehungsmuster, warum befinde ich mich immer wieder in solchen Beziehungsmustern, warum wiederhole ich Ursprungsszenen, das wären sicherlich so Fragen, die man dann in dieser Gruppe versucht zu beantworten. Die möchte ich nicht genauer beleuchten hier in der Sendung, weil ich mich damit nicht besonders gut auskenne. Wir haben beide gute Freunde von uns, ne, die total auf diese Art von Therapie schwören, die total angetan sind, sowohl in der Selbsterfahrung als auch mit Patienten. Das hat sicherlich seinen Stellenwert. Wir klammern es hier aus, weil wir uns nicht besonders gut damit auskennen, ne, und da nicht qualifiziert zu sprechen können. In der anderen Hälfte der Welt oder in der anderen Hemisphäre, ne, würde ich denken, sind so lösungsorientierte Gruppen, kann man sie vielleicht nennen, wo eher Probleme von außerhalb besprochen werden. Das wären ganz bestimmt die verhaltenstherapeutischen Gruppen. Auch Gestalttherapeuten würden so arbeiten, also auf den Einzelfall fokussiert. Eine Person ist dran, deren Thema wird angeschaut und die anderen Teilnehmer nehmen für die Dauer dieser Arbeit eine supportive Rolle ein. Ich nenne es oft Co-Therapeuten. Also es ist eindeutig klar, die sind jetzt gerade nicht mit ihrem Thema dran im aktiven Sinne. Natürlich reagieren die aus ihren Themen auf das, was der Fokusmensch berichtet. Das kann ja nicht anders sein. Nur würde man jetzt nicht erwarten, dass die dann aus eigenen Gefühlen heraus, aus einem eigenen Impuls heraus im Moment dann dazu Stellung nehmen. Das kann dann später in einer Feedbackphase so sein, dass man nochmal aus dem eigenen Erleben spricht. Das hat da auch seinen Stellenwert. Aber das ist so vielleicht die Idee. Also es gibt eine relativ klare Rollenverteilung. Die Gruppe wird auch anders gedacht, mehr so als vielleicht wie ein ganz vertrauter Rahmen, wo man auch mal probeweise neue Dinge ausprobieren kann. Also ein vertrauter Rahmen von Leuten, die mich wirklich nur hier kennen, mit denen mich in aller Regel ja nichts anderes verbindet, außer unsere Gruppenteilnahme. Und wir überlegen hier, wie wir gemeinsam als solidarische Gruppe uns ein schöneres Leben einrichten können, die Probleme in unserem Leben besser angehen können und wie eine Art Planungskreis oder auch ein Kreis, wo ich vielleicht einmal eine besondere Art von Trost erfahre, den ich in meinem Alltag nicht habe, der mir vielleicht biografisch auch gefehlt hat oder einen Rückhalt habe. Darin Dinge über mich zu lernen und dadurch besser in meinem Außen zurechtzukommen. So kann man es vielleicht sagen. Im deutschen Sprachraum sehr assoziiert mit dem Professor Peter Fiedler, von dem wir beide auch viel über Gruppentherapie gelernt haben. Also der ist mit seinen Konzepten sicherlich hier zu verorten und anderen Vertreter auch. Also zum Psychodrama, Herr Moreno ist da jemand, der in diese Richtung gearbeitet hat. Also diese Gruppenkonzepte oder diese Gruppenströmungen sind sicherlich auch nicht komplett trennscharf. Auch Kollegen in der Praxis würden auch mal sich dann die Interaktionen der Teilnehmer angucken. Da gibt es sicherlich auch Stilunterschiede. Ich tendiere dazu, das in dem Sinne zu trennen, dass man natürlich schaut, wie können die Leute miteinander und wie kommt eine konstruktive Arbeitsatmosphäre. Aber ich versuche nicht, die Konflikte zwischen den Teilnehmern so in dem Sinne sich so groß anzugucken. So kann man es vielleicht sagen. Das klingt jetzt vielleicht etwas verkürzt. Natürlich sind die Thema, wenn es der konstruktiven Zusammenarbeit im Wege steht. So, aber immer mit dem Sinne, wie können wir auch wieder zu gut zusammenarbeiten. So vielleicht. Man muss nachher noch ein bisschen genauer drauf schauen, um es ganz zu verstehen, was ich meine.
Zu ersterer Gruppe können wir vielleicht nochmal Yalom nennen, der, glaube ich, vielen ja auch bekannt ist, weil der auch Romane geschrieben hat.
Ja, darüber in einer weiteren Öffentlichkeit bekannt geworden als rein über sein therapeutisches Werk. Also der wäre eher dieser ersten Welt zuzuordnen. Das ist eine existenzielle Psychotherapie, für die er steht. Lass uns doch mal anschauen, wie dann ein konkreter Ablauf aussieht. Ich möchte gerne vorstellen, wie ich arbeite in dieser zweiten Welt, wenn man so will. Also man kann es vielleicht verhaltensanalytische Gruppen nennen. Ich weiß nicht, ob das ein offizieller Begriff ist.
Das klingt ja erstmal jetzt spannend für mich, der ich mich ja ein bisschen nach Orientierung sehne, auch in einer themenoffenen Gruppe, jetzt auch ein Schema zu haben, wie du das Ganze gestaltest. Weil das ist nicht so, wir sitzen jetzt hier zusammen und jetzt schauen wir mal, was passiert.
Genau.
Sondern du hast da schon einen Plan.
Ja, sehr, sehr typisch in einer analytischen Gruppe. Der Therapeut macht erstmal gar nichts. Und das kann unter Umständen eine Stunde dauern, bis irgendwer halt zuckt, bis es irgendwem unangenehm wird oder jemand aus irgendwelchen anderen Gründen beginnt etwas zu sagen und passiert irgendwas. Also so würde das oft ablaufen in einer analytischen Gruppe. Ich habe schon einen Fahrplan in diesen verhaltensanalytischen Gruppen in dem Sinne, dass ich anfange, also ich versuche am Anfang Organisatorisches aus dem Weg zu haben, mache ich auch in Einzelgesprächen so, dass nicht am Ende ist, stört mich irgendwie. Ich habe es gerne am Anfang sortiert. Das können Kleinigkeiten sein wie nächstes Mal fällt aus wegen Feiertag oder ich muss heute eine halbe Stunde früher gehen, weil irgendwas, dass Patienten das kurz einordnen oder ich sage, ja jetzt ist ja Frau sowieso nur noch diesen Monat dabei, bitte stellen Sie sich darauf ein, dass in 3 Sitzungen Ihr Ausstieg ist oder sowas. Also Housekeeping dauert in der Regel 3 Sätze lang und dann geht's in die Updates, was einen Stellenwert hat für mich und für die Patienten. Der Stellenwert für mich liegt darin, dass ich einmal in Kontakt komme mit den Leuten, ich ein bisschen höre, wie hat sich etwas weiterentwickelt. Oft habe ich die auch in der Woche im Einzel gesehen oder sehe sie noch in der Woche. Fast alle, die bei mir in den Gruppen sind, habe ich auch bei mir im Einzel mit auf ein paar Aufnahmen, die vielleicht bei einer Kollegin im Einzel sind, weil es bei deren Gruppen nun einfach nicht gepasst hat, zeitlich oder sowas. In aller Regel habe ich die auch im Einzel, kriege mit, wie sich ein Thema aus dem Einzel weiterentwickelt hat oder bei denen, die ich nicht im Einzel gesehen habe, wie es bei denen so war.
Das heißt, du gehst hin und fragst einmal, so jetzt muss jeder mal was sagen, wer will anfangen, dann muss jeder mal sagen,
Ja, könnte was, man denken. Geht's mir gerade jetzt? Das wäre das berühmte Blitzlicht, wo ich auch angelehnt an Professor Fiedler nicht so ein Fan von bin. Also ich glaube nicht, das ist die schlimmste therapeutische Sünde, die man machen kann, aber es ist auf der Liste. Ich bin kein Fan davon, sagen wir mal so. Ne? Ich weiß nicht, ob jeder sich äußern muss. Müssen die bei mir nicht. Und ich habe noch keinen Schaden davon beobachten können. Eher Nutzen. Es ist eben die Einladung, ein Update zu machen und kein Muss. Und Update kann eben das sein, was man im Blitzlicht teilt. Wie sitze ich gerade hier? Ich bin total nervös, weil ich irgendwann heute Abend noch einen Anruf krieg von dem Vermieter der neuen Wohnung, die ich unbedingt haben will. Das wäre super klasse für mich und meinen Partner, die zu kriegen. Und ich fieber voll drauf hin. Okay, ja. Das ist ein Update zum aktuellen Zustand. Oder ich bin nervös wegen der Party. Ich bin zum 30. eingeladen vom guten Kumpel. Mit dem habe ich früher super viel konsumiert. Und die Jungs von damals sind auch alle da. Boah, ich bin hin und her gerissen, ob ich hingehen will. Und in dem Moment merkt man vielleicht, ah, könnte ein Thema sein. Ne? Also können sich aus den Updates auch Themen ergeben. Oft genug nicht. Also dann bleibt es beim Update. Also es kann sein, was ist gerade so in meiner Woche los gewesen? Wie ging ein Thema weiter? Wenn eine Woche zuvor in der Sitzung sehr intensiv zu einem Thema gearbeitet wurde, dann interessiert das die anderen Teilnehmer ja. Was ist draus geworden? Bist du hingegangen zur Party? Also wenn das gleiche Thema beim letzten Mal besprochen wurde, ne? Wie lief es denn dann am Wochenende? Bist du hingegangen oder nicht? Wie lief das Gespräch mit deinem Chef? Oder, ne? Hast du die eine Übung noch gemacht im Einzel? Dann fragen die anderen vielleicht auch mal kurz, so dass wir ein Bild bekommen, wie lief es denn so weiter? Jemand sagt, ich hatte total den Kollaps, habe mich jetzt krank schreiben lassen, müssen wir heute mal sortieren, ich nominiere das schon mal oder so, ne? Und es gibt dann bestimmt auch 2, 3, die vielleicht kein Update geben, sagen, nö, ich habe nichts. Und das lasse ich dann auch so stehen. Immer mit der Haltung, keiner muss sich beteiligen. Ich sag gleich noch ein bisschen was dazu, was man auch empirisch weiß darüber, wie Teilnehmer in Gruppen Schaden nehmen. Das kann nämlich sein. Und das hat ganz viel mit Druck zur Beteiligung zu tun, mit Beschämung zu tun, mit Grenzüberschreitung zu tun. Und das beginnt schon hier, meiner Meinung nach, wenn man Leute dran nimmt und die zu irgendwas was sagen müssen. Bei den Updates würde ich so mir schon mal erlauben, dann mal nachzufragen, ne, so was ist denn geworden aus dem Gespräch mit ihrem Chef, da haben sie jetzt gar nichts so gesagt. So, das erlaube ich mir schon, wenn ich gut mit den Leuten stehe, also jetzt nicht ganz am Anfang so und die noch nicht kenne, sondern wenn ich die mit denen schon länger zusammenarbeite, meistens wird es einfach nur vergessen, ne, dass das irgendwie schon wieder 5 Tage her ist. Und dann sagen sie, ach ja, nee, irgendwie ist ausgefallen, der war dann doch krank und jetzt ist immer noch der gleiche Stand. Oder die sagen, ja, ich bin hingegangen, habe meine Sachen ansprechen können, war gar nicht so schlimm. Ah ja, okay. Ne, da frage ich dann schon mal vorsichtig nach. Achte aber drauf, dass dann noch nicht vertieft eingestiegen wird von den anderen Teilnehmern, die vielleicht auch bewegt sind, ne, die dann wissen wollen, ja, erzähl doch mal, und wie konnte der das denn sagen? Und dann sage ich, warten Sie noch kurz, ne? Die Frau sowieso hat es ja gar nicht nominiert, wir sind noch in der Update-Runde. Also ich schütze diese Update-Phase auch. Und dann habe ich von allen was gehört. Das dauert vielleicht irgendwo zwischen, wenn es eine kleine Runde ist und wenig Updates, sind es vielleicht 5 Minuten, wenn es 9 Leute im Raum sind, was selten genug der Fall ist und viel zu erzählen ist, kann es auch mal eine halbe Stunde dauern. Also das ist ja jetzt ein Extremfall.
Wäre jetzt nochmal so eine Frage gewesen, das ist dann eher überschaubar, dieses Update wirklich am Anfang. Ja,
also 10 Minuten kann man mal so grob, 10 Minuten, Viertelstunde kann man
von
mal.
Insgesamt 100
von 100, genau. Also wir haben 100. Man könnte auch halbe Gruppen machen, macht kein Mensch bei uns in der Praxis, wäre aber jetzt von der KV her kein Problem.
Ne? 50 Minuten
einhalten. Genau. Ja. Wüsste ich jetzt nicht, wo der Sinn da ist. Vielleicht bei Menschen, die starke Konzentrationsschwierigkeiten haben oder so, ne? Dass man das dann splittet, aber ist bei uns nicht Praxis. Ja, also ich schilder jetzt einen Ablauf einer Sitzung, wie es regulär ist. Man kann doch mal gucken, wie würde ich danach machen, wenn eine Gruppe neu anfängt, was ja ein Sonderfall ist bei etablierten Gruppen. Ne? Ja, aber typischerweise wäre das der Ablauf und dann haben wir dann schon Update, wir haben uns organisiert. Also die Patienten wissen irgendwie, die eine Mitarbeiterin geht jetzt in Elternzeit, sollen sich nicht wundern, das eine Seminar findet deswegen nicht statt oder neue Mitarbeiterin im Sekretariat oder irgendwie solche einfach Dinge, die wichtig sind. Das ist Orga-Phase, dann Update-Phase und dann gehen wir in die Kernarbeitsphase rein, wo Themen nominiert werden. Also ich frage dann, hat jemand denn ein Thema, das heute zu besprechen wäre? Und hier ist natürlich die große Angst aller Menschen, die noch nicht so eine Gruppe geleitet haben. Es bringt keiner ein Thema ein, wir sitzen da alle doof rum. Mehr und mehr Augenpaare richten sich auf mich und ich soll jetzt irgendwas machen als armer Therapeut. Und da fällt mir ja gar nichts zu ein. Das ist sicherlich das die Angst an der Stelle. In meiner Erfahrung nach, aus meinem Kontext, der ja nur meiner ist, und es gibt bestimmt Kollegen, die in Praxen, Kliniken arbeiten, wo das ganz anders ist, meiner Erfahrung nach kommt das nicht vor. Es ist ein absolutes Promille-Problem. Also das ist jetzt vielleicht 2-3 Mal der Fall gewesen bei 2 bis 3 themenoffenen Gruppen pro Woche über mehrere Jahre, also wirklich nicht im Prozentbereich, dass keiner ein Thema einbringt. Und letztlich würde ich da an der Stelle raten, ganz gelassen zu bleiben. Was uns als Therapeut wie eine lange Zeit vorkommt, ist für die Patienten vielleicht eine wertvolle Zeit, einmal in sich zu gehen. Nur weil keiner was sagt, heißt das nicht, dass nichts kommt. Also nach der Uhr wirklich einmal mindestens 5 Minuten warten. Man kann sich ganz zurücklehnen, ganz entspannen, man wird ja trotzdem bezahlt, es ist kein Druck, ne? Und dann kommt irgendwann was. Ich lade da Patienten auch ein, sage ich, wer kein Thema hat, kann das ja schon mal sagen, ne? Ich habe wirklich nichts heute, ich passe. Wer ein Thema hat, nominiert es eben, und wenn ich nichts höre, dann gehe ich davon aus, dass jemand noch nachdenkt. Und das darf ja dauern. Ne? Wann hat man denn mal die Zeit, ganz in Ruhe eingeladen zu sein, zu überlegen, was ist denn los bei mir, was möchte ich besprechen? Also gönnt den Patienten da ihre 5 Minuten oder auch ihre 10 Minuten. Es ist ja keine Not.
Das heißt, du wartest dann, dann sagen die Personen, wenn du sagst, wer möchte was nominieren, dann erklären die schon, was los ist, oder sagen die nur ein Stichwort, wie sammelst du die?
Sehr unterschiedlich. Es gibt da bestimmt Patienten, die das, also mit der Zeit, wenn man erfahren ist in der Gruppenarbeit, weniger, aber am Anfang, die dann schon sehr viel erzählen wollen, die das total schon einsteigen. Das kann sein. Da würde ich dann es erstmal anhören. Es ist ja auch, schadet ja auch nicht immer 5 Minuten ein Thema zu nominieren. Wir haben ja die Zeit. Und dann sagen, okay, das ist jetzt noch eine Nominierung, haben wir jetzt verstanden, ich fasse das kurz zusammen. Und sagt dann, ja, lassen wir es noch zu Ende sammeln. Ich habe noch nicht von allen was gehört. Wir haben das gehört, das ist ein mögliches Thema. Es geht also ungefähr da und da drum, so habe ich das verstanden. Und dann warten wir nochmal ab, so dass dann vielleicht 3 Themen zusammenkommen. Oder manchmal auch 8 oder so. Aber in aller Regel sind es irgendwie 3, 4, 2, 3, so in dem Bereich. Ja, oft habe ich auch den Eindruck, dass Patienten sich unter Druck setzen, ein sehr gutes Thema zu nominieren. Das sage ich jedes Mal am Anfang, wenn die Gruppe anfängt, aber immer mal wieder auch eingestreut, vermehrt in Phasen, wo neue Leute in die Gruppe kommen. Sage ich, machen Sie sich nicht so viel Kopf drum, dass das Thema schon sehr durchdrungen sein soll, also mit irgendwelchen Rahmenbedingungen, und man weiß genau, wann es zum ersten Mal war und wann es nicht so ist, und ich weiß, muss auch irgendwie schon wissen, was ich von der Gruppe hören will und was ich brauche, damit es anders wird und so weiter. Und dann wird natürlich nichts kommen, wenn man diese ganzen Erwartungen an sich hat. Ich sage, ein Thema kann auch einfach irgendein Gefühl sein. Immer wenn der da anruft, geht's mir so komisch. Ist ein völlig legitimes Thema. Also da ruhig nebulöse Dinge nominieren oder unspezifische Dinge nominieren, von denen man noch nicht weiß, wo man hin will. Das ist ja Teil der Arbeit, es rauszufinden. Also dann ruhig sagen, ich fühle mich oft so und so, geht's mir nicht gut mit. Ende. Das kann Thema sein. Und dann nähert man sich dem an. Das sage ich immer mal wieder. Viele Patienten denken, sie müssten da, wer weiß was, schon abliefern. Ist nicht wahr. Wenig Druck immer aufbauen, und einfach einladen, Themen einzubringen, so unfertig sie einem erscheinen mögen.
Das heißt, auch an der Stelle muss es quasi noch nicht so, sagen wir mal, psychotherapeutisch formuliert sein, an dieser Stelle. Also da kann auch sein, ich werde von meinem Mitbewohner immer zur Sau gemacht oder so.
Ja klar. Okay. Ne? Genau, mein Mitbewohner und ich kotzen uns an. Ich habe voll den Kaffee auf von dem Typen. Ätzend. Ne? So, einfach aus dem Gefühl gesprochen, völlig okay. Ne? Also das darf ganz so sein. Ne? Ja, und so kommen dann eine Reihe von Themen zusammen. Ich würde wirklich warten nach der Uhr 5 Minuten mindestens mal, und dann sage ich vielleicht sowas nach der 7., 8. Minute. Ja, wissen Sie, es gibt ja bestimmte Themen hier. Ne? Sie haben ja alle einen Grund, warum Sie in Therapie sind. Kann ja gar nicht sein, dass es sich nichts finden lässt, über das sich heute zu sprechen lohnen würde. Ne? Also denken Sie noch mal nach. Also das ist jetzt in Minute 7, dass ich sowas sage. Themen können aus dem Bereich der zwischenmenschlichen Konflikte kommen. Themen können welche sein, die man eher so mit sich hat, im Selbstwert, im Selbstbild, mit dem eigenen Körper, die dann als Folge bestimmt auch zwischenmenschliche Konsequenzen haben, aber Themen, die man eher so bei sich verorten würde, eine Unzufriedenheit oder eine biografische Erfahrung, aus der man nicht schlau wird oder so etwas, kann ein Thema sein. Es können Symptome sein, die man sich anschauen will, Stressfaktoren, die man nicht abzustellen weiß. Denken Sie nochmal nach und dann wieder nach der Uhr 5 Minuten warten und so kommen Themen. Also das ist regelmäßig so.
Das wäre so die erste Phase, ja?
Ja.
Also kurz Orga-Sachen klären, kurze Updates, Berichte von den Patienten, Patientinnen und dann die Sammlung der Anliegen.
Genau.
Da sagen dann 3-4 Leute was und dann wird der Rest, der noch nichts gesagt hat, da sagst du auch nochmal,
bis jeder sich geäußert hat.
Oder hat sich schon jemand entschieden, nichts einzubringen, dann,
genau.
Damit du weißt, okay, die anderen überlegen nicht noch, sondern
genau.
Die sind auch entschieden.
Ja, und bis ich von jedem was gehört habe, ne? Also entweder eine Themennominierung oder ich bin raus, dann weiß ich das. Und dann, wenn es jetzt 5, 6, 7 Themen gibt, dann schaffe ich das nicht mehr oder es ist nicht mehr möglich, das von den Sitzplätzen zu klären. Wenn es nur 2 sind, dann nehmen die schon Kontakt miteinander auf. Einer sagt schon, nee, ich kann warten, das ist irgendwie so ein zeitloses Thema. Mach du mal, du sollst doch jetzt hier aus dieser Sitzung heute rausgehen und wissen, ob du zu der Party gehst am Wochenende, wo deine ganzen alten Konsumkumpels aufkreuzen, dann ist das doch etwas dringender. Ne? So läuft das dann, wenn es nur 2 Themen sind. Wenn es jetzt 6 Themen sind, dann lasse ich die Leute gerne auch mal aufstehen und sie in eine Reihe bilden, wo ich dann sage, hier in dem Ende vom Raum sind die, die unbedingt arbeiten wollen, wo es irgendwie dringlicher ist, die gerne heute drankommen möchten, die sagen, ja, ich habe es irgendwie nicht so eilig oder ist nicht so dringend, stellen sie ans andere Ende der Linie und lass die miteinander reden. Ne? Also sagt dann, klären Sie es mal miteinander, ich kann es nicht entscheiden, ich kann nicht zuweisen, es geht auch nicht reihum, das passt nicht. Ne? Es kann sein, dass jemand 4-mal hintereinander ein sehr dringendes Thema hat und dann wäre es unfair, wenn es einfach reihum geht. Sie müssen es untereinander klären. Und das klappt in aller Regel ziemlich organisch und ohne Konflikte. Also das, bis eine eindeutige Linie entstanden ist und dann weiß man ja, wer erster, zweiter, dritter ist. Ich sage dann auch, also wer sich jetzt in den 4. Platz stellt, muss damit rechnen, nicht dran zu kommen. Ist einfach so, zeigt die Erfahrung. 3 Themen werden nicht durchbesprochen, dass noch ein 4. drankommt. Und wer sich immer wieder hinten anstellt, kommt halt nicht dran. So ist es letztlich im Leben. Ne? Wenn jemand regelmäßig sein Thema nicht einbringt, wo ich den Eindruck hatte, es gäbe sehr viel zu besprechen. Also ist jemand, der eigentlich auch möchte, vielleicht aus Scheu, Angst, Vorbehalten, Misstrauen, das nicht tut, dann würde ich das unbedingt thematisieren, aber nicht in der Gruppe, sondern im Einzelnen. Das kann dann auch sein, kurz nach der Gruppe, wenn das jetzt nicht beschämend wirkt, Frau sowieso muss ja nochmal hier bleiben oder so, dass das nicht so als Fehlverhalten markiert wird, sondern zurückhaltend, ne? Wenn ich merke, die ist noch was länger im Raum, dann versuche ich mal Kontakt aufzunehmen oder eben im Einzelgespräch.
Ich wollte gerade fragen, also nach dem System ist es dann nicht so, dass die, naja, vielleicht eher unsicheren PatientInnen dann eben nicht zum Zug kommen, weil die dann sich eher mehr hinten anstellen und die eher, naja, dominanteren sich das dann immer nehmen, ne? Also gehen die dann nicht unter und
muss ja,
nicht
als könnte man in einer Gruppe vermuten, die, wo der Zusammenhalt nicht besonders gut ist. Ne? Da würde ich dann so schauen, nicht in der Gruppe Leute nach vorne ziehen, weil das nicht, also für die Person beschämend, überfordernd sein könnte und für die anderen auch nicht gerecht. Die andere hat gesagt, ich möchte heute arbeiten. Die eher zurückhaltende Person hat gesagt, na, ich vielleicht lieber nicht. Dann ist es jetzt für diese Runde so. Ich würde es eben im Blick halten und nicht vor der Gruppe thematisieren, also nicht vor der Gruppe Druck aufbauen, sondern dann im Einzelsetting, wo das weniger Angst auslöst, keine Bloßstellung dabei ist, kein Fehlverhalten impliziert wird, ne? Dass man dann im nächsten Einzelgespräch sagt, Mensch, Frau, sowieso, ich hatte auch den Eindruck, Sie hätten gern gearbeitet, wie haben Sie denn die Gruppe erlebt, wie war das für Sie? Und vielleicht täuscht mein Eindruck und die sagt, nee, ich war völlig zufrieden damit, das passte für mich, ich wollte, dass der Herr sowieso spricht, da konnte ich mich drin wiedererkennen, das war mir jetzt lieber, dann ist ja die Welt in Ordnung. Oder ich merke, das hat wirklich mit Ängsten zu tun und dann könnte man dort helfen, das zum Thema zu machen. Ich erlebe es oft auch so in den Gruppen, die gut zusammenhalten, dass das von selber passiert, dass die Patienten dann ganz neugierig sind von dem Menschen, der eher zurückhaltend ist, einmal zu hören. Ne? Wenn dann ein Thema nominiert ist, gesagt wird, nee, jetzt mach du doch mal, ne? Du warst jetzt so lange nicht, würden das gern hören, sprich doch auch mal. Ne? Und dann der Vortritt gelassen wird, ne? Sagt, nee, du, wenn du dich schon meldest, dann möchte ich gerne dann auch hören, was du zu sagen hast. Ich bring meins nächste Woche nochmal ein oder besprech's im Einzel, mach du mal. So erlebe ich es oft dann. Ne? Und dass das dann in einer guten Gruppe wie von selbst passiert. Ne? Dass Leute, die eher zurückhaltend sind, dann auch mal so den Rahmen gegeben wird. So erlebe ich es.
Und einfach die Beziehung der Teilnehmenden untereinander dann auch, die da sowas gar nicht aufkommen lässt. Ne? Also ich habe gerade mal bei mir überlegt, ich glaube, diese Sorge kommt ja daher, Ich meine, ich habe mal Gruppentherapie in so einer Tagesklinik gemacht. Da sind die maximal, weil die Krankenkassen da kniepiger werden, auf 8 Wochen maximal. Mhm. Das heißt, eine richtige, ja, ein richtiger Gruppenzusammenhalt, der sich da aufbaut und eine gewisse Konstanz, ist da dann auch wenig.
Ja.
Ne? Da sind dann sehr viele dann eben sehr zurückhaltend oder eben dann dominant. Mhm. Aber das Problem hast du nicht, ne? Wenn du sie so,
ja,
so langfristig, klar, dann dort in der Gruppe hast.
Ne? Ja, was ich schildere, ist eben aus meinem Kontext, ne, der dieser ist. Und das muss nicht alles passen oder funktionieren in anderen Kontexten. Ne? Also in der Tagesklinik kennt man das, die Aufenthalte sind kurz, es ist eine Woche Ankommen, eine Woche Abschied, da passiert sowieso schon mal eher wenig therapeutisch, könnte man denken, so dass es eine wirkliche Arbeitsphase von vielleicht dann 6 Wochen gibt. Da ist es dann eher schwierig, wirklich gut zusammenzukommen. Man kann auch da helfen. Ich denke, da gibt es Möglichkeiten, den Patienten unter die Arme zu greifen, aus dem erlebnispädagogischen Bereich oder aus anderen Bereichen, wo man sagt, das sind kurze Spiele, kurze Impulse, kurze Übungen, Aufstellungen, die man machen kann, so dass Leute in Kontakt kommen auf einer spielerischen Ebene, 5 Minuten, 10 Minuten am Anfang was zu machen. Da kann man schon einiges tun, um das auch dort zu unterstützen, aber dieser enge Zusammenhalt von Leuten, wie ich es in der Praxis kenne, das wird wahrscheinlich auch in der Tagesklinik nicht so möglich sein. Ne? Also da, das liegt dann auch nicht an der Therapeutin, am Therapeuten, da muss man sich über die Begrenzung vom Setting auch klar werden, letztlich. Ne?
Jetzt haben wir diese Einführungsphase gehabt, du hast die Berichte gemacht, du hast die Anliegen gesammelt, die stehen alle in der Reihenfolge, es gibt 1, 2, 3, 4 Themen. Mhm. Was dann?
Ja, dann, wenn das im Stehen geklärt wurde, dann setzen sich alle wieder hin und der Erste ist dran. In aller Regel bietet sich an, erst einmal Fragen zu stellen zu dem Thema. Also ich habe manchmal Fragen, die ich aber eher nach hinten stelle. Ich lade die anderen Patienten dann ein, Fragen zu stellen. Oder ich frage dann Frau, sowieso dürfen wir zu ihrem Thema Fragen stellen. Wir haben jetzt verstanden, es geht da und da drum. Bei dem einen Patienten dann vielleicht, Sie sind hin und her gerissen, sie wollen gerne hingehen zu der Party, ne, ihrem guten Freund die Ehre erweisen zum 30. Freuen sich auch, ne, da die Leute wieder zu sehen, auch mal zu hören, wie es denen so geht. Auf der anderen Seite haben sie Sorge, ob sie so stabil sind in ihrer Abstinenz, ob das eine gute Idee ist, weil da manche, haben sie gehört, noch konsumieren oder sie sich das gut vorstellen können, sodass sie sich auch schützen wollen. Da haben wir ihr Thema so ungefähr so verstanden. Dürfen wir denn Fragen dazu stellen? Ja klar, sagen die, ne? Ich frage eher so pro forma, ne? Dass halt nur noch mal klar ist, okay, jetzt bitte Fragen stellen. Und der Mensch, der dran ist, würde ich auch sagen, nimmt dran, es kommen dann Fragen, ne? Wer kommt denn da alles? Und also es wird einfach das Thema verstanden. Und da sage ich auch immer am Anfang, wenn eine Gruppe kommt, denken Sie mal nicht, dass die co-therapeutische Rolle so die viel einfachere ist. Also sich gute Fragen zu überlegen, in eine fremde Welt einzutauchen, gut zu verstehen, was ist die Not, was ist der Konflikt des anderen. Das ist auch eine wichtige Arbeit für ihr eigenes Fortkommen, wenn sie Empathie, Beobachtungsgabe lernen, Ausdruck lernen, also das, was sie denken, was los sein könnte, in eine gute Frage zu kleiden, das übt man da nochmal. Und für die Person, die dran ist, ist es natürlich ein Gewinn. Ne? Der Mensch wird mit Fragen konfrontiert, die er vielleicht noch nie gehört hat, also sich selber noch nie gestellt hat. Und so nimmt das Problem dann mehr Konturen an. Das ist meistens mein Modus, wie ich arbeite, also Fragen stellen, dann Beratung, Feedback, wo geteilt wird von den anderen, also erst dann, wenn das Problem gut verstanden wurde, wenn der Mensch validiert wurde, also das Thema erfasst wurde, es sich eben nicht zu leicht gemacht wurde mit dem Problem. Ne? Also wenn der Mensch sagt, okay, so ist es gelagert, was mache ich jetzt damit? Ne? Dann Beratungsphase. Ich trenne diese Phasen, gerade wenn neue Leute dazukommen, gerade wenn eine Gruppe neu zusammenkommt, relativ stark und moderiere da immer auch hin, sagen sie, sie haben schon eine Beratung, warten sie noch kurz. Ich habe den Eindruck, es gibt noch Fragen, lassen sie uns das erst gut verstehen und dann weiterarbeiten im Sinne des Feedbacks. Man kann hier auch variieren, also da ist jeder Therapeutin auch eingeladen oder hat die Freiheit, kann man sagen, so die eigenen Schwerpunkte einzubringen. Also wenn da jemand ganz im Sinne des Acts aufgestellt ist und da viele Übungen kennt, kann man die hier vorschlagen. Ne? Wenn jemand sehr schematherapeutisch arbeitet, kann man hier diesen Methodenkoffer nutzen, wenn man gerne mit Aufstellungen arbeitet, ne, im Sinne des inneren Teams oder innerer Anteile, kann man diesen Methodenkoffer nutzen und vorschlagen, ne, lassen Sie uns das doch mal aufstellen, die Situation. Das müssen Sie nicht machen, das immer sage ich auch, ne, wenn ich aber so einen Vorschlag mache, eine spezielle Methode einmal zu wählen, dann denke ich mir was dabei. Es lohnt sich meistens auch darauf einzugehen. Wenn Sie aber sagen, ich will erstmal nur Fragen und Beratung, ist das völlig okay. Dann machen wir das und fast immer wollen die Menschen dann das machen und sagen, ja, komm, lass uns das mal aufstellen. Ne? Und da darf auch jede Therapeutin das nutzen, mit dem er oder sie sich wohlfühlt oder sich gut auskennt, ne? Dass man dann eben viel Schematherapie macht oder. Ne? Und in den Feedbacks kommt es zu allen Arten von Feedbacks. Das kann sein, ein Feedback, ich teile einfach nur ein Gefühl. Ne? Also ein Patient sagt so, ich weiß gar nicht, wie das irgendwie machen soll. Das klingt total verfahren. Das klingt auch völlig nach meinem Thema, was ich selber noch nicht gelöst habe. Deswegen kann ich dir nicht gut sagen, was du tun sollst. Aber mich macht das gerade stellvertretend total wütend. Ne? Du lässt das alles mit dir machen und ich sitze hier und kann dir gar nicht zuhören. Das ist eine totale Scheißlage, in der du bist. Du hast mein vollstes Mitgefühl. Ich bin total sauer, was da passiert. Ne? So, da ist jetzt keine Idee dabei, was man jetzt tun soll, aber es ist sehr validierend, sehr wichtig auch nochmal zu hören, wie leben andere das emotional. Das kann Feedback sein, ein wertvolles.
Lass uns das nochmal, weil das ja wirklich zwei Phasen sind, ne, die durchlaufen werden.
Ja.
Vielleicht kannst du das in einem Beispiel einmal durchgehen. Ne? Es wurde ein Thema nominiert. Kannst du mal ein Beispiel nennen und dann, ne, was passiert dann in dieser ersten Phase oder befragst und auch die anderen drumherum befragen. Mhm. Und wann hörst du damit auf?
Ja.
Und wann geht es dann in diese zweite Phase, wo dann etwas passiert?
Ja. Also Fragen werden in aller Form gestellt. Ne? Ich ordne es am Anfang auch mal ein, gerade wenn eine Gruppe noch übt, noch nicht so versiert ist, sage ich auch nochmal, also überlegen Sie mal einerseits in die Richtung ganz nah ran ans Problem, was genau passiert denn dann, wenn das passiert, also mikroanalytisch, sage ich auch so, wir Verhaltenstherapeuten würden das mikroanalytisch nennen, also ganz genau die Situation, wie unter das Mikroskop legen, welches Gefühl tritt dann auf, was denkst du dir dann genau in dem Moment, was ist der letzte Moment, wo du noch dich hättest umentscheiden können oder sowas. Ne? Also in diese Richtung lohnt sich ein Problem zu verstehen. Ne? Sie können Fragen in diese Richtung stellen oder treten Sie ganz zurück, betrachten Sie das Problem in der Kulisse des gesamten Jahres, vielleicht sogar des gesamten Lebens. Wann war das denn mal weg? Wann hattest du mal gar keine Angstanfälle? Ne? Wann und so weiter. Ne? Also das ist dann makroanalytisch, sage ich auch. Ne? Also so ganz wegtreten, ganz weitwinklig sozusagen schauen. Und in diese Richtung lohnt sich ein Problem zu verstehen und kann sich ein Problem klären, ne? Oder kann es verstanden werden. Ne? Und es werden Fragen gestellt, wenn ich so den Eindruck habe, okay, werden wichtige Fragen nicht gestellt oder so, ne, dann stelle ich auch mal selber, ne, ich bin da eher zurückhaltend, sage erstmal soll die Gruppe das lernen und tun, ne, und ich kann mir dabei auch meine Gedanken machen und oft kommen gute Fragen, ne, manchmal sage ich auch so, ne, lade ich auch ein, nochmal in eine gewisse Richtung zu fragen. Jetzt haben wir die Situation genau verstanden, aber ich habe doch den Eindruck, wir müssen einfach noch besser verstehen, warum ist das da so schwierig, ne? Welche Angst ist damit verbunden? Welche Vorerfahrungen haben Sie mit autoritären Personen gemacht, ne? Dass Sie so in Bedrängnis geraten, wie wir es jetzt erleben, bei der Vorstellung, Ihrem Chef zu sagen, dass Sie die Abteilung wechseln wollen, ne? Da merke ich, wie schwer Ihnen das fällt. Das haben wir alle jetzt hier gemerkt in der Gruppe. Lassen Sie uns nochmal versuchen, welche Erfahrungen haben Sie mit Autoritäten gemacht, mit Bewertungen von oben gemacht. Und das lohnt sich, das nochmal biografisch zu verstehen. Fragen Sie in diese Richtung nochmal. Das erlaube ich mir dann schon, da so ein bisschen moderierend oder anleitend zu werden. Ne? Und ich muss die Fragen nicht stellen. Also wenn ich das jetzt so frame, dann werden Leute darauf kommen zu fragen, ne? Wie war denn das bei anderen Arbeitsplätzen? Welche Erfahrungen hast du mit den Lehrern gemacht? Welche mit Trainern, deinen Eltern und so weiter? Ne? Dass das nochmal so in die Richtung abgeklopft wird.
Das heißt, so im Hinterkopf hast du irgendwie so ein Sorgschema. Letztendlich, da würdest du jetzt auf die Organismusvariable mal gucken, was ist denn da los? Klar. Wie war die Situation beschaffen? Mhm. Und das ist so die eine Seite. Und dann noch, also jetzt gerade bei dem Beispiel, ne? Meine Mitbewohnerin, boah, ich habe mich wieder richtig mit der in die Haare bekommen. Würde es ja dann auch noch darum gehen zu verstehen, nicht nur warum trifft mich das so an der Stelle, sondern eben auch, was will ich denn jetzt? Mhm. Ja, will ich endlich, dass sie rausgeht, weil das war eh abgesprochen, dass ich jetzt hier alleine wohne, oder will ich mich besser behaupten können, will ich mit der mich an einen Tisch setzen, das regeln können? Das wäre dann so der nächste Schritt, eine Zieldefinition zu finden, was ist denn da jetzt, in welche Richtung soll es gehen mit dieser Schwierigkeit?
Ja, genau. Ja, und da auch diesen inneren Konflikt zu verstehen, den man ja sicherlich erlebt, aber zu verstehen, ich bin zwischen diesen zwei, drei Möglichkeiten hin und her gerissen und da geht es um diese und jenen wichtigen Motive von mir. Und deswegen fällt mir das so schwer, das einfach mehr auf den Schirm zu kriegen. Das ist ja auch schon ein gutes Ergebnis, ne? Das ist dann noch nicht am Ende völlig klar geworden, ja, ich will genau das ansprechen, ich will das so und so machen und wenn der so sagt, dann mache ich das. Das wäre ja ein sehr fein aufgelöster Plan, darum geht es ja nicht unbedingt. Ne? Aber es kann ja ein tolles Ergebnis sein von einer Sitzung, wenn jemandem klar wird, okay, ich will jetzt wirklich alleine wohnen, das ist jetzt mein Ziel. Ne? Mir ist klar geworden, wie lange ich eigentlich schon keinen Bock mehr habe auf Wohnen mit anderen Leuten. Ich will was Eigenes und das ist mir jetzt nochmal klar geworden. Und auch deutlich geworden, was hat das mit meinen Problemen zu tun, die mich in Therapie geführt haben. Ich will, dass es mir da und damit besser geht. Ich brauche viel mehr Rückzugsräume. Und das weiß ich jetzt. Ne? Wie ich das jetzt genau kriege, was ich mit dem Mitbewohner bespreche oder sowas, das ist dann vielleicht Thema in der nächsten Runde, ne? Oder im Einzel oder sowas. Ne? Kommt das nochmal dran.
Dann wären wir abgeschlossen mit der Beratung, mit der Befragung. Genau. Haben das Problem verstanden und vielleicht eine klare Vorstellung, was dann der oder die Patientin sagt, was jetzt passieren soll.
Ich würde dann wechseln, entweder weil keine Fragen mehr sind. Wenn jetzt wirklich immer weiter Fragen kommen und echt die Zeit zu Ende geht, dann würde ich irgendwie denken, na, es wäre schon noch schön, wenn irgendeine Art von Feedback stattfindet. Sonst haben wir ganz viel gefragt und kein bisschen Feedback. Da achte ich schon so ein bisschen drauf, dass ich dann sage, okay, schauen Sie, ich habe den Eindruck, die Frau sowieso möchte echt noch gerne hören, was wir an Feedback dazu zu geben haben. Vielleicht noch die zwei, die sich jetzt gerade melden, ne, die eine Frage haben, versuchen Sie das nochmal auf den Punkt zu bringen, was Sie da wissen wollen. Und dann machen wir eine Feedback-Runde. Da würde ich dann irgendwann schon mit Blick auf die Zeit sagen, lassen Sie mal hier einen Cut machen und dann in die Beratung einsteigen, wenn ich den Eindruck habe, dass das für den Menschen, der im Fokus steht, okay ist, wenn ich den wirklichen Eindruck habe, fühlt sich noch gar nicht verstanden, es wird irgendwie voll daneben vorbeigefragt oder so, dann kann man noch nicht inhaltlich sinnvoll beraten. Dann würde ich sagen, dann müssen wir es erst noch gut einordnen. Ne? Aber oft habe ich den Eindruck, so, ja gut, der Fokuspatient selber ist schon bereit für Beratung, der fühlt sich schon verstanden. Das Problem wurde gut analysiert und es werden einfach noch weiter Fragen gestellt aus einer Neugier, aus einer Anteilnahme. Dann ist es ja auch okay, nur dann ist der größere Gewinn dann durchaus da in die Feedbackrunde dann rüber zu schwenken. Ja, das ist aber jetzt auch keine super harte, feste Regel sozusagen, sondern das ist so eine Idee, dass ich oft denke, es sollte schon noch die Beratung dann reinpassen. So.
Vielleicht kannst du das nochmal klar machen, wann komme ich denn jetzt als Therapeutin hier mit meinem Methodenkoffer um die Ecke? Ja, und sage jetzt so, wir machen jetzt mal ein Rollenspiel oder Stühle-Dialog, wir machen eine Aufstellung, wir machen was auch immer wir dort machen.
Ja, den habe ich immer im Kopf dabei sozusagen. Ne? Ich weiß, dass man das machen kann und ich gucke, ob es das Thema hergibt und ob es gerade ein Gewinn ist. Ne? Es gibt immer so Themen, die zum Beispiel kognitiv rauf und runter gedacht wurden. Ne? Die sind einfach erörtert worden, innerlich oder mit anderen Leuten. Das ist durch, sozusagen. Da ist nicht mehr viel zu holen, wenn wir jetzt auch nochmal eine Fragerunde machen und dann irgendwo nochmal für und wieder die Essstörung, pro und contra, das und so weiter erhoben wurde. Und dann denke ich mir, boah, wir brauchen eher den emotionalen Kontakt sozusagen. Ich habe den Eindruck, das ist es, was jetzt hier fehlt. Ne? Lassen Sie uns einen Stuhldialog machen. Wir setzen die Essstörung hier mal auf den Stuhl. Sie können ja mal mit der sprechen. Ne? Also sehr emotionsaktivierend in aller Regel. Ne? Und die kognitive Vermeidung da abbauend. Das würde ich dann zum Beispiel einfach, ich weiß dann, diese Art von Stuhldialoge eignen sich sehr dafür, aus dem Kopf rauszukommen, ins Gefühl zu kommen oder auch Aufstellungen. Ne? Wenn ich den Eindruck habe, es geht eher darum, in die Intuition zu kommen, also Kopf und Gefühl zusammenzubringen, ne? Dann würde ich das so wissen, dass es diese Methoden gibt und vorschlagen. Manchmal habe ich auch den Eindruck, es braucht erstmal ein bisschen Schulung, es braucht erstmal Input, ne, dass ich vielleicht was erzähle zu einem Thema, wenn dann es um Angstsymptome geht, dass ich sage, okay, also eigentlich wissen dann alle bei uns nach der Einführungsphase, was der Teufelskreis der Angst ist, aber das ist manchmal ein Jahr her, deswegen hole ich es nochmal raus, sage, okay, bevor wir jetzt den erneute Panikattacke vom Herrn sowieso anschauen, lassen Sie uns nochmal ganz kurz was zum Teufelskreis der Angst machen, ne, und dann machen wir Befragung, Beratung, ne. Ich bringe das dann an die Tafel, ne, dass ich einen Eindruck habe, ohne dass dieses Modell im Hintergrund wird es hier nicht fruchtbar werden heute. Ne, das braucht einfach etwas Wissen dafür. Dann bringe ich das an der Stelle auch ein. Ne. Aber es ist eben immer ein Einzelfall. Ne, da weiß ich nicht, was kommt. Ne. Wenn ich den Eindruck habe, es braucht jetzt ein spezielles Modell, dann sage ich, ja, das können wir, wäre nochmal wichtig, das mit diesem Modell im Hintergrund zu besprechen, bringe ich zum nächsten Mal mit, ne, dass wir das dann nochmal uns so anschauen können. Ne. Das sind dann so Sonderfälle. Und das kann dann das Ende der Runde sein. Also es gibt dann viel Feedback. Ich lade den Menschen ein, der im Fokus steht, das alles erstmal anzuhören. Man kann dann immer aufs erste Feedback schon wieder reagieren und da nochmal hin und her und hin und her einsteigen. Ist oft nicht so ein Gewinn, glaube ich. Ich sage, lehnen Sie sich zurück, ne? Hören Sie erstmal alles an, was an Feedback so kommt. Ausnahme natürlich, Sie fühlen sich völlig missverstanden, Sie sind total unruhig, das Feedback fanden Sie es gar nicht erträglich, dann sagen Sie was dazu, ist ja klar, ne? Dann äußern Sie sich kurz oder auch länger. Wenn es irgendwie geht, dann machen wir erstmal reihum, gibt Feedback, Rückmeldung dazu, Sie picken sich die Rosinen raus, ist ja sowieso klar, manches Feedback wird vielleicht so sein, dass Sie denken, da weiß ich es gar nicht, ob mir das irgendwie weiterhilft. Und 2, 3 Rückmeldungen werden ganz, ganz wichtig für Sie sein. Ne? Möglicherweise ist das genau das, was Sie hören müssten, was Ihnen weiterhilft. Und dann wird auch sowas dabei sein. Also so spreche ich und dann machen wir eine Feedbackrunde. Entweder ist es damit belassen oder es geht nochmal hin. Ein Patient sagt nochmal, naja, irgendwie, also das fand ich jetzt wichtig, von dir zu hören. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Wie würdest du das konkret machen dann? Ne? Dann sagen Leute nochmal was dazu. Letztes Wort versuche ich immer beim Fokuspatienten zu lassen, dass er dann sagt, okay, so und so geht's mir gerade so, das und das war wichtig für mich. Ja, und das wäre so ein typischer Abschluss eines Themas. Manchmal eben auch in einem konkreten Vorhaben für die Woche resultierend, ne, wenn man nochmal drüber spricht, warum habe ich den Brief an meinen Körper nicht geschrieben, ist eine von mir sehr geschätzte Intervention bei Menschen mit einer Essstörung. Ich hatte mir doch eigentlich wirklich fest vorgenommen, in diesem April schreibe ich den und jetzt ist der April vorbei. Wir haben nämlich Mai, ich habe es nicht gemacht. Wir haben es heute nochmal besprochen, ne? Der Mensch hat das nochmal als Thema eingebracht. Okay, jetzt aber wirklich bis nächste Woche schreibe ich das Ding. Ich habe es mir jetzt echt vorgenommen, das zu machen. Also dass das in so ein ganz konkretes Vorhaben mündet, kann auch mal sein. Ne? Oder dass gesagt wird, ich gehe, mir ist klar geworden, ich kann auf keinen Fall auf diese Party gehen, wo meine ganzen alten Konsumfreunde auch wahrscheinlich kommen werden. Ne? Ich gehe dann nur nachmittags hin, bringe mein Geschenk vorbei, allerspätestens 6:30 bin ich da weg und nehme auch meine Freundin mit dahin, weil wenn die dabei ist, konsumiere ich eh nicht. So, das kann das ganz konkrete Vorhaben werden. Ne? Aus einer, muss nicht immer dabei rumkommen, kann auch sein, dass das nicht so konkret wird. Hm. Genau, das ist dann die Themenphase. Das kann jetzt irgendwie eine Stunde gedauert haben, vielleicht manchmal eine halbe Stunde, das wäre jetzt sehr untypisch. Manchmal die ganze Zeit, dass wir 1,5 Stunden über dieses Thema gearbeitet haben, das weiß keiner vorher. Und wir nehmen uns die Zeit, die es braucht, um das eine Thema durchzuarbeiten und dann kommt das zweite dran. Und wir machen dann nicht halbe oder so, dass dann nach einer Dreiviertelstunde Cut ist oder so. Ne? Das fände ich nicht richtig. Ja, das ist der Ablauf. Ne? Also das ist so von der Struktur, welche Inhalte da drin stehen, ist eben nun gar nicht definiert. Ne? Da kann es um alles Mögliche gehen. Diese Struktur hat sich doch bewährt und ich will auch darauf eingehen, warum mir dieser Ablauf wichtig ist.
Eine Frage vorweg. Jetzt hattest du 4 Themen gesammelt in Schritt 1, hast 2 bearbeitet bekommen. Was mit den anderen beiden?
Genau, die werden diesmal nicht dran. Ne? Das würde ich auch so sagen und das wird mit ein paar Gruppenbesuchen auch jedem klar. Wer nicht dran ist, drangekommen ist, der ist nicht drangekommen. Nominieren Sie das Thema erneut nächste Woche, wenn es noch aktuell ist. Ne? Ich führe keine Warteliste, sage ich, oder Strichliste. Also Sie sind da Hüter dieses Ihres Themas. Bringen Sie es ein, so wie es ist oder wie es sich auch verändert hat bis zum nächsten Treffen. Und dann wird es nochmal eingebracht oder es hat an Bedeutung verloren, wie auch immer. Ne? Oder jemand sagt, ja, aus meinem Thema, das konnte ich dann doch irgendwie in dem Seminar, was ich ja auch gerade noch besuche, einbringen. Ne? Ich war dran mit Üben beim sozialen Kompetenztraining, da habe ich es einfach gesagt, komm, da bringe ich mal dieses eine Gespräch mit meinem Chef einfach ein und übe da, wie ich meine Forderungen nach Überstundenabbau dann mal formuliere oder so. Bin ich jetzt gut versorgt? So und so habe ich es jetzt geübt. So ist das Thema dann, also höre ich dann im Update nächste Woche, so ist das Thema dann auch, hat sich es auch erübrigt oder so. So kann das dann auch gehen. Ne?
Verstehe.
Also es da liegt dann an den Patienten, das nochmal einzubringen. Ne? Klar sollte dabei auch sein, dass es manche Themen gibt, wo die Patienten in der Verantwortung wären, das zu priorisieren. Ne? Also wenn es um ganz akute Ereignisse geht, im selbstverletzenden Bereich, im selbstgefährdenden Bereich, habe ich den Eindruck, dass das mit der Zeit auch klar ist und ich Einzeltherapie das auch immer vermittle, ne? Dass manche Themen Priorität haben gegenüber anderen Themen, dass das so in Fleisch und Blut übergeht, dass man jetzt nicht sagt, ich rede jetzt erstmal über, weiß nicht, irgendeine Episode aus meiner Biografie und ich habe eigentlich total krass konsumiert am Wochenende. Das würde nicht zueinander passen, ne? Dass das der gefährliche Konsum am Wochenende zu besprechen ist und dass die Zeit im Internat, die irgendwie schwierig für einen war, die man mal besprechen wollte, dann irgendwo weiter unten auf der Liste steht, ist, glaube ich, klar. Die Haltung würde ich immer mal wieder vermitteln.
Ne? Und ist da ja auch nicht unterschiedlich zum Einzelsetting, würde ich sagen.
Genau.
Ne? Also ich sage auch mal, am Anfang gibt es irgendwas, was wir unbedingt besprechen müssen. Mhm. Und dann wissen alle, da geht es genau um sowas, ne? Was man nicht in den letzten 5 Minuten sagt, ach übrigens, Ja. Da ist noch was ganz genau. Übles passiert und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich den nächsten Tag da überstehen soll. Ne?
Genau.
Genau.
Da kann ich aber immer nur, also gerade in der Gruppe hier drauf hinwirken und meine Leute, die bei mir in Therapie sind, drauf hinschulen, ne, dass das irgendwo und die Haltung klar machen, warum das so sein sollte. Ich nehme dann letztlich auch keinen dran, ne, sondern würde dann wieder im Einzel besprechen, sagen, okay, sie haben es jetzt letztlich nicht nominiert, wollten sie nicht drüber sprechen, was war los, ne? Sie hatten gesagt, am Wochenende war Dollarkonsum, haben wir leider nichts dazu gesagt, ist nicht als Thema nominiert und nochmal über die Haltung, über die Therapie-Hierarchie sprechen, so, und das wäre schon dann nötig an der Stelle, ne, und dann.
Ist das nicht, Christoph, ist das nicht deine Aufgabe als Therapeut, ja, sich dazu kümmern, um die Patientinnen, die Patienten, dass du sie da möglichst unterstützt, um das zu schaffen, weil das doch, ist das nicht so deine Aufgabe als Therapeut?
Das einzubringen,
zu schaffen, ja, genau.
Also ich würde mich dann dafür interessieren, warum haben sie es nicht eingebracht, ne? Also zu schaffen impliziert ja schon, dass das aus einem Grund war, warum sie es, also aus einem gewissen Grund, warum sie es nicht eingebracht haben. Es kann auch sein, dass sie es noch nicht auf dem Schirm hatten, dass das wichtig war. Also da würde ich dann mich interessieren, ne? Warum haben sie das nicht nominiert?
In der begleitenden Einzeltherapie würdest du das machen, ja.
Genau. Ne? Vor der Gruppe immer mein Augenmerk, niemanden zu beschämen, niemanden unter Druck zu setzen und so weiter. Da kommen wir jetzt gleich im nächsten Teil nochmal dazu. Ne? In der Gruppe laufen ein paar Dinge anders als in der Einzel. Also ich muss ein paar Dinge einfach beachten, sagen wir mal so. Fragen, die ich im Einzel mir nicht stellen muss. Ne? Also wie wirkt eine Intervention auf die anderen zum Beispiel? Muss ich mir im Einzel nicht stellen, weil es keine anderen gibt.
Im Weiteren gehen wir dann darauf ein, ja, wie du die Gruppe gestaltest, ne? Also welche Haltung, also jetzt unabhängig von der Struktur, welche Haltung du da hast, ja, welche Haltung du einnimmst und auch nochmal auf diese Schadens, wie sagst du das immer so schön, die Schadenswirkung, die eben so eine Gruppe auch haben kann. Mhm. Vielleicht kannst du, bevor wir dahin gehen, nochmal was sagen, weil gerade jetzt am Anfang, nach der Ausbildung, hat man vielleicht so seine paar Methoden, die man auch vielleicht gut gelernt hat. Mhm. Was würdest du denn empfehlen? Hast du irgendwie einen Tipp, um so sein Portfolio ja, an Interventionen vielleicht aufzubauen? Gibt es so ein paar, also wie machst du das? Kannst du einfach alles oder was würdest du empfehlen, wenn man gerade anfängt, so seine Sachen hat und die auch gut kann, aber sich das entwickeln will vielleicht?
Ja. Ein Tipp? Also ein gewisses Repertoire wird man ja irgendwo mitgenommen haben. Also wer in der Suchttherapie gearbeitet hat, wird den Kreislauf der Veränderungsmotivation kennen. Wer in der DBT gearbeitet hat, wie du, wird dort Dinge mitgenommen haben. Ne? Also man kommt nicht mit leeren Händen. Gleichzeitig sind die Hände bestimmt nicht bei allen immer ganz voll. Ne? Und so wächst man, glaube ich, an den Situationen. Also wenn man merkt, ich habe regelmäßig hier ein Problem, zum Beispiel die Leute ins Gefühl zu bekommen, dass wir eher die Sache von der emotionalen Seite verstehen, dann wird man das bemerken und dann daran wachsen, ne? Dass man dann sagt, okay, heute ist der Tag, ich habe mich nochmal über Stuhldialoge schlau gemacht, ich habe nochmal vielleicht mit bei uns im Team, habe ich natürlich den Luxus mit einer Kollegin gesprochen, die das viel macht, eine Kollegin von mir arbeitet viel mit diesen inneren Anteilen, Aufstellungsarbeit, hör mir das nochmal an, wie die das macht und dann mal rein da, ne? Und das ausprobieren letztlich, ne? Geht dann kein Weg dran vorbei.
Geben wir noch Literaturtipps oder schreiben wir die einfach in die Shownotes, vielleicht so eine Sammlung?
Ja, machen wir das. Ne? Also da gibt's ja wirklich viel, was man machen kann. Ne? Also das können ja eher kognitive Interventionen sein, emotional fokussierte Interventionen. Da gibt's ja nun wirklich haufenweise und ganz viel, was man im Einzel macht, lässt sich auch für die Gruppe anpassen. Also eine Lebenslinie zum Beispiel zu erstellen, kann man ja für die Einzel machen. Jemand reflektiert einmal Konsum über die Lebensphase. Wann habe ich zum ersten Mal konsumiert? Welche Pausen gab es? Was war da los? Wann war besonders intensive Phasen? Was war da los? Ist ja eine ganz sinnige Frage im Einzel. Und kann man ja genauso in der Gruppe nutzen. Also diese Sachen unterscheiden sich ja nicht so fundamental. In der Gruppe würde man das dann eher auf einen Flipchart nochmal malen und dann an die Tafel hängen und da dann vorstellen vor der Gruppe. Im Einzel eben einfach nur auf einen normalen Zettel am Tisch. Das ist dann der handwerkliche Unterschied. Aber vom Inhalt unterscheidet es sich ja gar nicht. Und so kann man ja vieles, was man im Einzel nutzt, immer auch anschauen unter dem Aspekt, wie kann man das in der Gruppe nutzen. Also das Pro- und Kontralisten gegenüber Konsum, Pro- und Kontralisten gegenüber der Essstörung oder so kann man ja ganz hervorragend erstellen und vor der Gruppe vorstellen. Spricht gar nichts dagegen.
Problemlösetraining, was auch immer. Ne?
Ja, ist halt
was.
Kann man ja alles nutzen. Ne? Mhm.
Das heißt auch, darum geht es uns jetzt so am Rande, ne? Das, was macht man da, weil das eigentlich nicht unterschiedlich ist zur Einzeltherapie. Man macht es halt nur in der Gruppe mit Unterstützung von CotherapeutInnen, die neben die anderen TeilnehmerInnen sind. Und jetzt geht es ja das eigentlich Spannende, wie schaffst du als Therapeut den Raum, in dem das dann gut funktioniert? Genau. Aber das ist ja dann der einzige Unterschied.
Genau, und da liegt dann auch die besondere Magie der Gruppe, weil wenn das funktioniert und die Gruppe so zusammenkommt als Solidargemeinschaft gegenüber widrigen Lebensumständen, kann man ja vielleicht sagen. Und Lebensumständen heißt nicht nur, mein Nachbar ist zu laut, auch Lebensumstände vielleicht in meiner Biografie. Also ich bin völlig überfordert in gewissen Situationen aufgrund meiner posttraumatischen Symptome oder so, sind ja auch Lebensumstände. Also wir gemeinsam versuchen uns ein besseres, lebenswerteres Leben zu bauen, sozusagen, wie der Spirit entsteht. Und wie man das hinbekommt als Therapeut, das ist eben der entscheidende Punkt, ne? Und da möchte ich einiges zu erzählen. Das läuft dann so unter dem Stichwort Schadenswirkung, gute Gruppenleitung, Haltung der Gruppenleitung. Ja, und da ist mein Vorschlag, dass wir da einfach mal einen Cut machen und das in der nächsten Folge dann einfach besprechen, weil diese schon ziemlich lang geworden ist und hier, glaube ich, ein sinnvoller inhaltlicher Abschnitt ist. Dann geht's weiter in der nächsten.
Super.